Mir geht's mit dir, Susanne, heute Morgen. Eines ist sicher, ihr Lieben. Wir gewinnen. Es ist vollbracht und wir werden das Ziel erreichen. Und unser Herr wird niemanden zurücklassen. Wir kommen dort an, wo wir hinwollen. Ja. Durch die ganzen Auf und Abs dieser Welt haben wir einen, der den Sieg errungen hat. Und diesen Sieg, dieser Sieg ist uns geschenkt. Er ist uns gegeben in Jesus Christus. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft wir schon über den Petrusbrief gesprochen haben. Ich möchte euch nochmal aufmerksam machen. Die Doris beginnt jetzt demnächst den Petrusbrief mit ihrer Frauengruppe. Und wird diesen Brief sehr intensiv durcharbeiten. Und hier haben wir ja schon vor einiger Zeit begonnen, immer wieder einmal etwas aus dem ersten Petrusbrief zu betrachten. Und ich möchte heute Morgen auch nochmal ein Bibelstudium mit uns machen aus dem Petrusbrief. Und zwar in Bezug auf das, was heute schon immer wieder anklang. Ich wusste ja auch nicht, was heute kommt. Endzeit. Es ist Endzeit. Die dauert natürlich schon lange an. Und niemand weiß, wie lange es sie noch weitergeht. Aber wir leben in dieser Zeit des Endes. Das ist sicher. Und ich möchte euch dazu eine Stelle vorlesen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Und um des Zusammenhanges willen die Verse 8 bis 11 noch mit dazu. Dort schreibt der Apostel Petrus. Übrigens, mir kam gestern ein Gedanke. Es gibt ja heute viele große, bekannte, berühmte Prediger. Und wenn ein solcher berühmter Prediger in eine Gemeinde kommt, lauschen wir natürlich alle in ganz besonderer Weise und hören, was er zu sagen hat. Ist ja klar. Und ich habe mir überlegt, was würden wir tun, wenn der Apostel Petrus uns besuchen würde? Ich möchte euch nur eines sagen. Sein Wort hat mehr Gewicht als alle Worte der berühmtesten Prediger überhaupt. Er ist ein unmittelbarer Apostel. Und die beiden Briefe, die er geschrieben hat, genauso auch wie Paulus und die anderen Apostel, die Briefe, die sie geschrieben haben, die wurden in den Gemeinden gelesen. Sie wurden gelesen, komplett gelesen. Und das hat die Gemeinde so aufgebaut und berührt und sie so ausgerüstet, dass sie damit alles hatten, was sie brauchten. Amen? Jawohl. Und das möchte ich zu bedenken geben, wenn wir heute die Schrift lesen, wenn wir ein Wort des Apostels Petrus lesen, das ist etwas, wo wir hinhören sollten. Ja, natürlich, die ganze Schrift ist dafür gegeben, dass wir hinhören sollen. Aber ich weiß, wie das ist. Ja, es gibt heute so viele Publikationen, Bücher, Konferenzen, Seminare. Für alles gibt es irgendetwas. Und manchmal ist das geschriebene Wort einfach so, wie es steht, ein ganzes Stück meiner Meinung nach dadurch verdeckt, weil so viele Worte gemacht werden um alles Mögliche. Aber wichtig ist, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir die Briefe lesen und dass wir uns von der apostolischen Botschaft, so wie sie damals geschrieben wurde, auch heute immer wieder ansprechen lassen und uns berühren lassen und Gott zu uns reden lassen dadurch. Ich lese 1. Petrus 4, Vers 7. Und um des Zusammenhang willens die Verse 8 bis 11. Petrus schreibt hier, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Bis hierher. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, schreibt Petrus. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen und dass du immer wieder durch deinen Heiligen Geist zu uns redest, unsere Herzen berührst, uns abholst, wo wir sind, uns nicht einfach laufen lässt, in die Irre gehen lässt, sondern zu uns redest, uns mitteilst, was du sagen willst und uns darin führst und leitest, wie du uns führen willst. Und Vater, ich bete heute Morgen, dass wir offene Herzen haben. Hilfst mir beim Reden, hilfst uns beim Hören und wir danken dir, dass du selber dein Wort lebendig machst, dass wir es verstehen und ergreifen, was du uns sagen willst. Danke, Jesus. Amen. Jeder Brief des Neuen Testamentes verfolgt ja einen bestimmten Zweck, ist mit einer besonderen Absicht geschrieben, nämlich um in eine bestimmte Situation hineinzusprechen, um die Gemeinde zu ermutigen oder zu ermahnen, Weisung zu geben, was wir tun sollen oder was wir nicht tun sollen und die Gemeinde im Glauben zu stärken. Das ist die Grundintention eines jeden Briefes. Und so auch hier beim Apostel Petrus. Er will in den Empfängern seines Schreibens die Erkenntnis des Heils festigen. Er will sie festmachen, damit sie verstehen und begreifen, was ihnen eigentlich gegeben ist. Und er will ihnen auch die Größe und den Umfang und die Höhe und die Breite und Tiefe ihrer Rettung zeigen, damit sie dort zur Ruhe kommen. Der gegenwärtigen Rettung, die brauchen wir ja ständig, und der zukünftigen Rettung, weil wir haben noch nicht alles, was Gott uns gibt und wie er auf uns zukommt. Und das alles tut er, damit sie die Kraft haben, in ihrem Alltag, in den Herausforderungen des Lebens, in den Bedrängnissen des Lebens und in all den Dingen, denen sie auch ausgesetzt sind, Jesus treu zu bleiben. Das ist einer der Hauptgründe, dass wir festgemacht sind in unserem Herrn, dass wir ihm treu bleiben, so wie er an uns bleibt. Und dabei ermahnt Paulus die Gemeinde, Petrus die Gemeinde, Sünde zu meiden und für Gott zu leben, für ihn zu leben. Und er tröstet die Gemeinde im Hinblick auf Verfolgung und Leiden, denn beides war ja auch ein Teil ihrer Erfahrung als Nachfolger Jesu. Das ist ja nichts Neues, das war ja von Anfang an so. Aber bei Petrus zieht sich noch ein weiterer Aspekt durch den gesamten Brief, nämlich die Mahnung, dass die Gläubigen ihrer Umwelt und der Unwissenheit Gott gegenüber mit konsequentem Gutes tun begegnen. Mit konsequentem Gutes tun dem allen begegnen. Das war, glaube ich, auch das, was die Merle zum Schluss zum Ausdruck gebracht hat. Die Liebe muss sich irgendwo Bahn brechen, ja. Und die bricht sich Bahn im Gutestun, Gottes uns gegenüber und umgekehrt uns auch Menschen gegenüber. Und so heißt es dann zum Beispiel im 1. Petrus 2, Vers 12. Ist das hier? Könnt ihr das auflegen zum Mitlesen? Ja. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Und Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und dann noch Vers 20. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Ja. Und in den anderen Kapiteln kommt immer wieder dieser Aspekt zum Vorschein. Gutes tun, Gutes tun. Wir sehen also, Petrus richtet zum einen den Blick der Gläubigen sowohl auf das, was noch in der Zukunft liegt, aber gerade im Moment im Kommen begriffen ist und schon immer näher kommt. Und gleichzeitig richtet er den Blick auf das, was zu tun ist, dass sie ihr Leben und Handeln an dem, was kommt, nämlich das Ende, das sich anschickt und schon vor der Tür steht, im Anbetracht dessen, was jetzt kommt, zu handeln und unser Leben daran auszurichten, im Gutes tun und indem wir entsprechend handeln und unser Leben davon bestimmen lassen. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und Gott möchte, dass wir in einer dem Ende zugehen, auf das Ende zugehende, dass wir in dieser Welt, die auf das Ende zugeht, mit Gutem reagieren, in einer bösen Welt das Gute tun und dabei Gott ehren. es zu seiner Ehre tun. In Römer 13, Vers 11 spricht der Apostel Paulus einen ähnlichen Gedanken an und er sagt, und dies tut alles als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. So diese Naherwartung, die jetzt gesetzt wird, sowohl bei Petrus als auch hier bei Paulus, diese Naherwartung soll dazu führen, dass die Gläubigen wach werden. Ja? Und wach werden hat etwas mit Erweckung zu tun. Der Tag ist nahe und wenn der Tag nahe ist, wird man wach. Wenn die Nacht vorüber ist, dann ist der Schlaf zu Ende und es gilt, bald aufzustehen, wach zu werden. Und darum geht es hier. Wir haben ja schon so viel über Erweckung gehört und hier wird es mit einem Aspekt verknüpft, der ganz deutlich auf das Ende hinweist. Weil das Ende kommt, gilt es aufzustehen, wach zu werden und wach zu sein. Aber Petrus nun, wenn er das schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, dann will er damit weder die Gemeinde erschrecken, dass sie Angst bekommt vor diesem Augenblick, noch sie zu einem passiven Abwarten auffordern, wo sie einfach nur noch der Dinge harren, die da jetzt kommen. Ja, das Ende steht vor der Tür. Was sollen wir da noch machen? Da könnten wir die Hände in den Schoß legen. Hat ja sowieso alles keinen Wert mehr. Wozu sich noch anstrengen? Das ist genau das, was Petrus nicht will. Er will weder erschrecken, noch sie zur Passivität führen durch das, was er hier sagt. Aber wenn Petrus sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, dann geht es ihm eben nicht um eine pessimistische Zukunftssicht, um eine Zukunftserwartung, die nur noch das Ende bringt, und mal sehen, was dann. Sondern Petrus möchte seine Leser ermutigen und sie dazu bringen, aufzustehen und sich innerlich aufzurichten und durch ihr Handeln, durch gutes Tun in der Welt, die Gott nicht kennt, Gott zu verherrlichen, gerade im Anbetracht des Endes. Gott zu verherrlichen. In Kolosser 4, 3, Vers 17 schreibt Paulus etwas Ähnliches. Er sagt, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank. Das heißt, in seinem Namen bedeutet es, zu seiner Ehre zu tun. Ich tue es für dich, Herr, weil ich dich ehren möchte, deswegen tue ich es. Wenn ich alles, was ich tue, zu seiner Ehre tue, ihn zu ehren, dann bekommt alles, was ich tue, einen Sinn und eine Bedeutung. Alles wird bedeutungsvoll und gewinnt enorm an Wert, alles, was ich für ihn tue. Ja, es bekommt Wichtigkeit, Gewicht, Bedeutung. Es lässt mich eine ganz andere Haltung einnehmen, wenn ich etwas tue und ich tue es für ihn zu seiner Ehre. Und das gilt dann auch für Dinge, die menschlich gesehen ganz und gar nicht attraktiv sind. Es spielt dann überhaupt keine Rolle mehr, was ich tue letztendlich, ja. Und sogar das Unscheinbare, das ich tue, wird plötzlich von Belang, weil es bei Gott nicht darauf ankommt, was ich tue, sondern wie ich es tue und für wen ich es tue, wie ich es mache, nämlich ihn damit zu ehren. Vielleicht sogar gerade darin, auch in Dingen, die eigentlich gar keinen Spaß machen. Ja, es gibt ja Leute, die brauchen für alles eine Berufung. Ja, dazu bin ich nicht berufen. Ja, aber die Sache muss gemacht werden. Irgendjemand muss es machen. Ja, und was vor der Tür liegt oder was vor den Füßen liegt, das ist zu tun. Ja, aber das macht mir keinen Spaß. Es entspricht nicht meiner Neigung. Nein, es gibt manches, was mir keinen Spaß macht, was nicht meiner Neigung entspricht und es muss dennoch getan werden. Und die Haltung, alles für den Herrn zu tun und um ihn zu ehren, das macht alles letztendlich bedeutungsvoll. Es wird plötzlich wichtig und es ist nicht sinnlos, sondern es findet seinen Sinn in der Ehre des Herrn, wenn ich es zu seiner Ehre tue. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Haltung, die Gott uns hier schenken will, um uns auch tatsächlich zu helfen in den Herausforderungen des Alltags und der Dinge des Lebens, wo ja vieles vorkommt, das nicht unbedingt Spaß macht. Aber zu sagen, Herr, ich tue es für dich. Du weißt, ich bin gar nicht so. Das ist nicht meins. Aber ich will dich damit ehren. Das gibt den Dingen ein neues Gewicht. Und das schenkt uns eine Freudigkeit, die wir in manchen Dingen ansonsten nicht hätten. Die hätten wir nicht. Ja? Aber weil es für ihn ist, ist es gut. Und es kommt etwas zurück. Ja. So auch das Unscheinbare wird dann eben von Belang. Ja. Und dann kann ich etwas tun, um ihn zu ehren. Selbst Dinge, die bei Menschen gering geschätzt sind. Es ist auf einmal von Wert. Könnt ihr dem Gedanken folgen? Es ist von Wert. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ich meine, dass diese Welt ein Ende haben wird, das wissen wir, das bezeugt die Bibel an ganz vielen Stellen in der Heiligen Schrift, ist das sehr deutlich. Auch Jesus selbst sagt einmal in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Dieser Tag kommt. Und wir stehen davor, sehr unmittelbar schon davor. Diese Unmittelbarkeit kann natürlich eine ganze Weile dauern, ja. Der Ernst hat das letzte Mal gesagt, bei Gott heißt es, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und wörtlich heißt es sogar, 1000 Jahre sind wie der vergangene, wie ein Tag, wenn er vergangen ist. Wenn er vergangen ist, weniger als ein Tag, ja. So, die Zeitbegrifflichkeiten bei Gott sind anders und dennoch kann man sehen, auch Paulus sagt es hier, wir sind heute näher an dem Tag, als wir waren zur Zeit unserer Bekehrung. Ist ja ganz klar. Ja. Es ist aber das Ende aller Dinge nahe gekommen. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Dieses Vergehen bedeutet aber nicht das Ende von allen Dingen und das Ende von allem. Das bedeutet es nicht. Sondern es ist nur eine Beendigung des jetzigen Zustandes und der Beginn von etwas Neuem. Das ist genau damit gemeint. In 1. Korinther 7, Vers 31 lesen wir bei Paulus, die Gestalt dieser Welt vergeht. Das Wörtchen, das hier für Gestalt steht, heißt Schema. Und von Schema, diesem griechischen Wort, ist unser Schema abgeleitet. So die Gestaltung, das Schema, die Art und Weise, wie die Welt im Moment funktioniert und wie die Dinge laufen im Bösen, das wird ein Ende haben. Diese Gestalt vergeht, ja. Das heißt, so wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben. Es wird eine Wende geben und zwar eine radikale Veränderung. Es wird nicht immer so weitergehen, wie es jetzt ist. Alles, was jetzt ist, oder genauer gesagt, wie es jetzt ist, wird vergehen. Es bleibt nicht so. So, und wenn jetzt der Apostel Petrus mit Nachdruck schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, dann erinnert dieses Wort auch an das, was Jesus gesagt hat bei seinem ersten öffentlichen Auftreten als Messias in Markus 15, 1, Vers 15. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ja? Hier wird dasselbe Wort gebraucht. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und Jesus sagt vorher, Jahrzehnte vorher, das Reich Gottes ist nahe gekommen. So tut nun Buße und glaubt an das Evangelium. Was wir hier sehen, mit Jesus war das Reich Gottes nahe gekommen. Und gleichzeitig, hier gibt es eine Gleichzeitigkeit, hat sich dieses Reich Gottes auch schon offenbart. Es war gleichzeitig schon angebrochen. In Matthäus 12, Vers 28 gibt es einen Streit mit den Pharisäern. Und sie klagen ihn an, dass er nicht von Gott kommt und dass das, was er tut, aus einer falschen Quelle kommt. Und Jesus antwortet dann, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Nicht nur nahe gekommen, sondern es ist in Christus schon zu uns gekommen. So, das Reich Gottes war also nahe gekommen und gleichzeitig war es auch mit Jesus angebrochen. Aber die Vollendung des Reiches Gottes, die steht immer noch aus. Und ähnlich verhält es sich jetzt hier, wenn es heißt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Mit dem Kommen des Messias ist das Ende des Alten schon angebrochen. Dieses Ende ist schon da. Es hat schon begonnen. Ja. Und doch kommt es erst noch. Wir leben in der Endzeit. Beides ist hier. In dieser Formulierung, das Ende ist nahe gekommen, liegt also Vergangenheit und Zukunft zugleich. Beides findet sich hier. In Römer 13, Vers 12 lesen wir, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und Petrus schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ich habe mal nachgesehen, das griechische Wort, das hier mit nahe kommen, sich nähern, nahe herankommen übersetzt wird, heißt engizo. Nahe herankommen, nahe kommen. Engizo. Und dieser Begriff gibt Ereignissen, Orten oder Zeitpunkten immer eine besondere Bedeutung, immer wenn dieser Begriff gebraucht wird. In Lukas 7, Vers 12 zum Beispiel heißt es, als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, engizo, siehe, da war ein Toter, wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. So, an diesem Stadttor entscheidet sich jetzt etwas ganz Wesentliches, nämlich ob der Jüngling von Jesus wieder zum Leben erweckt wird. Jesus nähert sich jetzt diesem Ort, an dem es geschehen soll und wo es geschieht. Engizo bedeutet in diesem Sinne auch Achtung, jetzt wird's spannend. Jetzt geschieht etwas. Aufgemerkt. Hier kommt etwas Besonderes. So, das liegt darin, in diesem Wort, in dieser Sache, die hier geschieht. Er kommt näher jetzt. Jetzt geschieht es gleich. Jetzt passiert es. Immer wenn dieses Wort erscheint, engizo, kündigt es etwas Besonderes an. Etwas, das wir unbedingt beachten sollten, weil es wichtig ist. Weil es uns etwas zu sagen hat. Weil es uns bewegen will. Und in Verbindung mit Zeitangaben kündigt engizo ganz entscheidende Zeitpunkte an. Zum Beispiel in Lukas 22, Vers 1. Dort heißt es, es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Und dieses Fest ist natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Nicht nur für die Juden damals, auch für uns heute. Da geschah eine ganze Menge, das für uns heute noch Auswirkung hat. Ja, wir feiern einmal im Monat Abendmahl. Und dann denken wir an diesen Abend, an dieses Fest, das da geschah und was dort geschah bei diesem Fest. Matthäus 21, 34. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Hier geschah jetzt auch etwas Besonderes für diese Leute, die da jetzt involviert waren. Matthäus 26, 45. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen. Und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Es ist eine Stunde, die in der Weltgeschichte vermerkt ist. Römer 13, Vers 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und jetzt kommt eigentlich eine Essenz, eine Folge davon. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Markus 1, Vers 15 lesen wir, und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Konsequenz, tut Buße, jetzt ist gut, das ist die Zeit jetzt und glaubt an das Evangelium. Jakobus 5, Vers 8 und 9, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Konsequenz, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. So, immer wenn dieser Begriff engizo gebraucht wird, um damit etwas auszudrücken, etwas, das naht, was nahe kommt, was nahe herankommt, dann geht es jedes Mal um ganz entscheidende Zeitpunkte. Es geht um das, worauf es ankommt und was unsere Aufmerksamkeit sucht. Weil das, was hier angekündigt wird, eben bei uns etwas auslösen soll. Es soll etwas hervorrufen, weil es uns bewegen soll. Wir kennen ja unsere Trägheit manchmal. Ja, es ist so leicht, träge zu sein. Und wir brauchen eine Triebfeder. Wir brauchen etwas, das uns in Bewegung setzt. Wir brauchen immer wieder einen Anstoß. Jede Predigt ist oftmals ein Anstoß, ja. Jeder Gottesdienst, jedes Mal, wenn Gott zu uns redet, ist ein neuer Anstoß, dran zu bleiben und weiterzugehen. Und gerade auch in diesen Dingen ist es wichtig, einen Anstoß zu haben, der zu einer Triebfeder wird, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln und das Leben zu führen. Wenn dieser Anstoß nicht da ist, dann versanden manchmal Dinge. Und Petrus weiß um diese Dinge. Und er sagt hier das, was tatsächlich ist. Und er gebraucht es als ein Anstoß. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wer bleibt hier noch unbewegt, ehrlich gesagt? Für wen sollte das kein Anstoß sein? Allerdings löst dieses Ereignis bei vielen keine Freudensprünge aus. Gegenteil. Ich kann mich noch gut erinnern, der Gedanke an das Ende hat mich als jungen Mann, als ich Jesus noch nicht kannte, buchstäblich zu Tode erschreckt. Mein Leben endet. Ich habe dann noch nicht an das Ende der Welt gedacht, aber einfach an das Ende meines eigenen Lebens. Ich wusste, meine Tage sind gezählt. Das Ende kommt unvermeidlich. Und dieses Ende kommt eben unvermeidlich Tag für Tag ständig näher. Und dieser Zustand, der vermittelte mir, bei mir war das so, das ist bei vielen anderen nicht so, ja, vermittelte mir nur die Sinnlosigkeit meines Lebens, das unabwendbare Schicksal allen Fleisches sozusagen, ja. Den Spruch habe ich aber erst später in der Bibel gelesen, kannte ich damals noch nicht. Den Weg allen Fleisches, das war mir sehr früh klar. Und dieser Gedanke hat mich mein Leben lang nicht losgelassen. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die schieben das weg. Sie kümmern sich um alles Mögliche. Ums Sterben kann ich mich noch kümmern, wenn es soweit ist, ja. Und viele werden überrascht sein, dass der Tod dann irgendwann kommt und er meldet sich vorher nicht an. Plötzlich steht er vor der Tür und dann kann es leicht zu spät sein, ja. So, aber bei mir war es eben so, dieses nahende Ende hat mich immer an die Sinnlosigkeit meines Lebens erinnert. Ja, dann ist alles aus. Der Gedanke an das Ende, wo nichts mehr bleibt und alles vergeht, dieser Gedanke hat mich absolut nicht motiviert, sondern hat mich total frustriert. Ja. Und mich ein ganzes Stück weit in meiner Gegenwart als junger Mann auch gelähmt. Ein ganzes Stück weit. Ich war nie sicher, du baust eine Zukunft für was? Ist doch für die Katz. Es wird dann am Ende alles vorbei sein. Für wen? Für was? Bin hier nicht der Einzige, der sich hier Gedanken gemacht hat. Die Bibel hat ganze Kapitel über diesen Gedanken, wo Leute so sprechen oder wo jemand so spricht. Ja. So, ich konnte meine Zukunft eigentlich nicht richtig gestalten, weil ich immer empfand, da war keine. Da ist keine. Das Ende steht bevor. Es mag zwar noch 30 oder 40 Jahre in der Zukunft sein, möglicherweise, weiß man ja nicht, aber das Ende kommt. Ja. So, das änderte sich erst, als ich eines Tages wirklich ernsthaft zu Gott schrie, von dem ich noch nicht einmal wusste, ob er überhaupt da ist. Und ich schrie zu Gott und da kam Jesus. Erstaunlich. Ich schreie zu Gott und Jesus offenbart sich in meinem Leben und kommt und zeigt sich mir, der Jesus, an den ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt habe. Ja, er war für mich keine Option, aber als ich innerlich schrie, Gott hilf mir, kam Jesus und hat sich mir gezeigt. Ja. Und die Begegnung mit ihm war die entscheidende Wende im Hinblick auf meine Zukunft, im Hinblick auf das Ende. Ich weiß natürlich, Gott ist nie fern. Keinem Menschen ist Gott fern. Ja. Der größte Atheist lebt eigentlich in der Nähe Gottes. Er weiß es nur nicht und er akzeptiert es nur nicht. Und auch mir war Gott nicht fern, aber ich war weit entfernt von ihm. Mein Herz war weit entfernt von ihm. Und ich hatte nie wirklich nach ihm gefragt. Wenn es ihm gab, okay, er konnte seine Sache machen, ich mache meine Sache. Ich war sicher, ich brauche so etwas nicht. Ja, ich brauche Gott nicht. Das ist übrigens das, wie viele Menschen leben. Sie sagen vielleicht, ja, ich glaube an Gott, aber ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Und ich auch, ich wollte mein Leben ohne ihn gestalten, wollte unabhängig sein, mein eigener Herr sein. Gott, ich brauche dich nicht. Aber die Zeit verging und ich merkte mehr und mehr, je weiter die Zeit fortschritt, bis mir irgendwann mal klar geworden ist, wie dringend ich ihn tatsächlich brauche. Ja. Wie hilfsbedürftig und wie hilfebedürftig ich in Wahrheit war. Das Ende, das war klar. Das würde unausweichlich kommen. Und was dann? Was dann? Soll's das gewesen sein? War das alles? In der Bibel sehen wir einen Mann, der sehr intensiv einmal über alles das nachdachte und er hat es auch zu Papier gebracht, der sein Leben im Hinblick auf das Ende, das er vor sich sah, einmal abklopfte und dann Folgendes feststellte. Prediger 1, Vers 14. Dort sagt er, es geht hier um Salomo, der Mann mit der größten Weisheit zu der damaligen Zeit. Und er sagt, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Kapitel 2, Vers 15. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich denn so überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. Kapitel 4, Vers 4. Und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Das ist eine erstaunliche Aussage. Ja. Auch das ist Nichtigkeit. Ein Haschen nach Wind. Die ganzen Eifersüchteleien, das Beneiden, alles, was es so im zwischenmenschlichen Bereich gibt, sagt es ein Haschen nach Wind, Leute. Bleibt nichts übrig davon. Auch das ist Nichtigkeit. Kapitel 2, Vers 17. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. So, das ist das Leben ohne Gott. Das hatte Salomo damals vergessen in diesem Zustand. Das ist das Leben ohne Gott. Oder das ist das Leben fern von Gott. Am Ende bleibt nichts davon übrig. Haschen nach Wind, Nichtigkeit. Ihr könnt euch erinnern, im ersten Buch Mose, Kapitel 4, lesen wir eine Geschichte. Nämlich nach dem Sündenfall und nach der Vertreibung aus dem Garten Eden, aus dem Paradies. Und das ist die Gegenwart Gottes. Der Mensch durfte und konnte mit seiner Sünde nicht mehr in der Gegenwart Gottes bleiben. Und als sie aus dem Garten vertrieben waren, wurden Adam und Eva zwei Kinder geboren, zwei Söhne. Den ersten nannten sie Kain. Und Kain heißt, ich habe einen Mann im Herrn erworben. Kain bedeutet, sie waren der Überzeugung, das würde der kommende Erlöser sein, der sie wieder zurückführt in die Gegenwart Gottes. Denn Gott hat er versprochen, es wird einer kommen, der Same der Frau, und er wird der Erlöser sein. Und als das erste Kind jetzt kommt, nennen sie ihn Kain. Ich habe einen Mann im Herrn erworben, er wird's wieder richten. Das war ihre Meinung. Doch als Eva dann zum zweiten Mal schwanger wird und wieder einen Sohn zur Welt bringt, werden sie in ihrer Namensgebung schon sehr, sehr viel vorsichtiger und zurückhaltender. Und sie nannten dieses zweite Kind Abel. Und Abel heißt Hauch, Vergänglichkeit, Nichtigkeit. Abel ist Nichtigkeit. Und ihr Lieben, das ist, was ein Leben ohne Gott ausmacht. Es ist wirklich nichtig. Ja. Es beginnt, der Apostel Jakobus sagt, es ist wie ein Dampf, wie ein Hauch. Es steigt einen Moment auf und dann vergeht es wieder. So ist das Leben fern von Gott. Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Es bleibt am Ende nichts übrig. Ob König oder Bettler, es macht keinen Unterschied. Und das wusste ich, das gilt auch für mich. Das war mir klar damals, ja. Aber als Jesus kam und er, das haben wir heute gesungen, Leben in seiner Hand, ja, als mein Leben in seiner Hand dann lag und er mein Leben übernahm, da wurde alles anders. Er war jetzt der Erlöser. Er war es tatsächlich, der auch mich wieder heimbrachte in die Gegenwart Gottes. Und da erkannte ich auch, ich war Abel. Ich war das. Hauch, Vergänglichkeit, Nichtigkeit. Aber als ich das erkannte, ich hätte das damals nicht so definiert, wie ich es heute definiere, ja. Aber als ich das erkannte, dann rief ich endlich zu Gott und sagte, Gott, hilf mir! Gott, rette mich! Ich brauche dich! Und da kam er und hat mein Leben in seine Hand genommen. Und jetzt konnte ich plötzlich über diesen Horizont hinaussehen. Über das Ende hinaussehen. Plötzlich bekam mein Leben eine Perspektive, die nicht mit dem Ende endete, sondern eigentlich erst richtig begann. Plötzlich war der Horizont geweitet. Hinter dem Horizont geht's weiter. Ja, manche kennen das Lied. Ja, es ist tatsächlich wahr. Hinter dem Horizont geht's weiter. Das Ende war jetzt kein Ende mehr. Ja. Auf meinem Leben lag kein dunkler Schatten mehr, der vom Ende her mein Leben verdunkelte. Es war nicht mehr der Fall. Ja. Meine Gegenwart wurde plötzlich hell und erleuchtet und es war Licht und plötzlich hatte ich eine Perspektive wie nie zuvor. Nichts war jetzt mehr sinnlos ab diesem Moment. Alles bekam seinen Sinn, gerade im Hinblick auf das Ende und darüber hinaus. Denn das Ende hat jetzt für mich eine Zukunft. Es ist Zukunft. Und das veränderte meine Gegenwart, mein Jetzt, wo ich heute bin. Es hat alles verändert. Meine Zukunft wurde nicht verändert, sondern ich erkannte meine Zukunft und dadurch wurde meine Gegenwart verändert. Und weil Jesus meinem Leben jetzt Bedeutung gab, ist mein Name nicht mehr Abel, Hauch, Vergänglichkeit, Nichtigkeit. In Jesaja 43,1 lesen wir etwas, das kannst du für dich auch nehmen. Dort heißt es, aber jetzt, nachdem er in meinem Leben ist, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und hier darfst du deinen Namen einsetzen, und der dich gebildet hat, Israel, hier darfst auch deinen Namen einsetzen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, und ich weiß, ich bin nicht Abel, nicht mehr Nichtigkeit und nicht mehr Vergänglichkeit. Ja. So, hier sieht man, jetzt gibt es keine Nichtigkeit mehr. Denn die Erlösung, meine Erlösung und deine, hat einen hohen Preis gekostet. In Markus 10, Vers 45 sehen wir, dort heißt es, denn der Sohn des Menschen und der Sohn des Menschen, wer ist der Mensch? Der Mensch ist Adam. Ja? Adam ist der Mensch. Und der Sohn des Menschen ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er wurde von Gott gezeugt in Maria durch den Heiligen Geist. Und er ist gleichzeitig der Sohn Adams, weil er aus der Linie Adams kommt. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und was er bezahlt hat, ihr Lieben, das ist teuer erkauft. Und hier ist nichts mehr nichtig, sondern es ist wertvoll. Es ist wertvoll für Gott. Die Nichtigkeit hat hier ein Ende. Gibt es nicht mehr. Und wenn nun Petrus schreibt, Engizo, es ist aber nahe gekommen, dann sollen wir hier aufmerken. Und hinhören und hinschauen. Achtung,
jetzt wird's spannend. Pass auf, jetzt kommt etwas. Mach dich bereit. Aufgemerkt, hier ist etwas von Bedeutung. Und zwar etwas von solcher Bedeutung, dass auch unsere Gegenwart völlig verändern will und mehr Einfluss nehmen will. Es will uns erwecken, für Gott zu leben, tatsächlich. Zu seiner Ehre zu leben. Diese Triebfeder brauchen wir. Und je bewusster uns das ist, desto stärker wirkt es sich aus. Ja. Weil wir Gott lieben. Weil wir wissen, dass er gut ist. Deswegen fürchten wir dieses Ende nicht. Sondern es ist die Beendigung des Bösen und ein Anfang von etwas Neuem. Und wir beginnen heute mit Gutes tun. Zu seiner Ehre. Hier liegen starke Triebfedern für unser Leben. Ja. Wir sind oft so bestimmt von Beruf, Karriere, den täglichen Aufgaben, die zu bewältigen sind. Von den Sorgen, der Druck, dem wir oft ausgesetzt sind. Und das nimmt uns häufig die Perspektive, stimmt's? Das geht ganz schnell. Es sind so viele Dinge und es nimmt uns die Perspektive. Das heißt, wir leben unser Leben oft nur aus der Gegenwart. Aus dem, was jetzt ist. Und die Bibel zeigt uns etwas anderes. Sie macht deutlich, dass wir das, was wir jetzt leben, von dem her leben sollen, was kommt. Siehe, ich komme, spricht der Herr. Von dem, was kommt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ja. Und das gibt uns eine Triebfeder. Es bleibt nicht so, wie es ist. Es wird sich alles ändern. Was mir heute große Sorgen macht, ist morgen bereits Vergangenheit wieder. Ja. Deutsches Sprichwort sagt, Anfang bedenkt das Ende. Und das ist wahr, wer nur das Jetzt sieht, der lebt eigentlich ins Blaue hinein und er weiß nicht, was kommt. Stimmt? Es ist wichtig, dass ich in die Zukunft sehe und die Augen nicht davor verschließe. Was heute ist, ist morgen schon wieder vorbei. Deswegen sagt man auch, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Stimmt? Die Schlagzeilen von heute sind morgen schon wieder Vergangenheit. Es ist schon wieder vorbei. Und so ist es auch mit unserem Leben. Die Vergangenheit ist vorbei. Bei jedem von uns. Und die Gegenwart ist nur ein flüchtiger Moment. Genau betrachtet, stimmt? Aber das, was kommt, das ist für uns das, was bleibt. Das ist unsere Zukunft. Das ist, was bleibt. Alles andere wird aufgelöst. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, schreibt Petrus. Es ist nicht weit entfernt. Aber es ist für uns nicht das Ende, sondern es ist ein neuer Tag, der für uns anbricht. Stimmt? Es ist ein neuer Tag. Und deswegen kann man schon Freudensprünge machen, ja? Die einen totale Verzweiflung, die anderen totale Begeisterung. Und daran dürfen und sollen wir unser Leben ausrichten, ihr Lieben. In Gutes tun geht's dann weiter. In Besonnenheit. Auch das hat die Meryl vorhin schon angesprochen. Ja, wir müssen nicht in Panik geraten. Nein, Gott hat alles in seiner Hand. Wir dürfen besonnen sein, nüchtern zum Gebet. Nüchternheit. Ja. Oder dann heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Mensch. Darum geht's doch immer, von A bis Z, ja. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nichts festhalten gegen den anderen. Dann geht's weiter, so dient einander. So dient einander, damit in allem Gott verherrlicht werde. Ja, wirklich. Eine Predigt ist natürlich nicht nur da, dass man eine Predigt hört, ne, und Amen sagt, obwohl das gut ist. Danke, Brigitte. Ja. Jawohl. Sondern, dass man sich die Dinge zu Herzen nimmt. Und dass dadurch etwas geschieht in uns, was auch zu einer Veränderung und Vertiefung führt. Ich gehöre jetzt zu denen, ich habe es vorhin schon erwähnt, die sich schon von klein auf Gedanken um das Sterben gemacht haben. Es war vor meiner Bekehrung so und es blieb nach meiner Bekehrung so und es ist bis heute so. Ich setze mich viel mit dem Gedanken auseinander, das Ende kommt. Mein persönliches Ende und auch das allgemeine Ende. Und ich merke, in meinem Leben ist es eine Triebfeder. Ja. Ich will auf jeden Fall so nahe wie möglich bei meinem Gott sein. Ja. Und wenn er mir die Tür öffnet und sagt, hey, ehre mich in dem, was du tust, dann will ich das tun und ich will lernen, so zu leben. Und wir alle sind Lernende. Und egal, wo du heute stehst in deinem Wandel mit Christus, wenn er dich anspricht und dir sagt, schau auf diese Dinge, dann lass es zu, dass Dinge einfach eine Triebfeder in dir werden. Du musst dir nichts aus den Rippen schneiden. Du kannst nicht einfach irgendwie sein, wenn du nicht so bist. Aber du kannst Gott erlauben, dass er hineinspricht und sein Wort hat Kraft, um in dir die Dinge lebendig zu machen. Und das treibt dich an. Das bringt dich vorwärts, auch über deine eigenen Hindernisse hinweg. Wir alle haben genügend Dinge, die uns hindern. Aber wir haben einen Gott, der mehr Kraft hat als alles, was hinderlich ist. Ja. Und der uns freisetzen kann. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort, sagt der römische Hauptmann. Ja, mein Knecht wird gesund. Und es stimmt, was Emmanuel vorhin gesagt hat, wir sollen beten, dass wir gesunden. Weil wir hängen häufig noch in diesen Dingen, in diesen Prägungen, die nicht aus Gottes Wort kommen. Aber wenn wir Gottes Wort erlauben, in uns Wurzeln zu schlagen, und gerade auch mit so kräftigen Worten wie, das Ende steht bevor, ja, dann bewirkt das auch etwas, wenn ich das glaube und ernst nehme. Es gibt keine Garantie, dass ich morgen erneut aus meinem Bett steige. Kann sein, dass der Herr mich in der Nacht heimholt, dass mein Ende gekommen ist. Niemand weiß es, wann das ist. So auf der persönlichen Ebene stehen wir immer in diesem Spannungsfeld. Es kann jederzeit geschehen. Und deswegen ist es wichtig, zu jeder Zeit dieses Leben so zu leben, dass es geschehen kann. Sondern wenn wir Mühe haben an irgendwelchen Punkten, wenn wir Ängste haben, wenn wir meinen, das können wir gar nicht, dann ist das auch in Ordnung. Das stimmt nämlich. Du kannst es nicht. Aber es gibt einen, der in dir wirkt und bewirken kann, dass du immer weiter hineinkommst. Stimmt? Denn er ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen in uns schafft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt Bereiche, da wollen wir noch gar nicht. Auch das muss von Gott erst initiiert sein in uns. Und er hat schon längst begonnen. Ja, hier ist dasselbe Prinzip. Es hat schon längst begonnen. Es arbeitet schon längst in uns, weil der Geist Gottes in uns lebt. Aber wichtig ist, dass wir immer ehrlich bleiben und nicht so tun, als ob. Sondern dass wir dort, wo wir Mühe haben und unsere Schwierigkeiten, dass wir das Gott auch bekennen, sagen, Gott, hier lebe ich noch nicht so, wie du es eigentlich möchtest. Bitte hilf mir. Ich bekenne dir meine Schwäche. Aber ich will jemand sein, der dich ehrt in seinem Leben. So, und das dürfen wir immer wieder zum Ausdruck bringen. Und das ehrt Gott wiederum, indem er in seiner Wirkungsweise in uns fortfährt und die Dinge in uns schafft. Das, was wir nicht aus uns heraus schaffen können. Stimmt? Und so legt er Triebfedern in unser Leben. Wie diese Triebfeder, das Ende ist nahe herbeigekommen. Und das stimmt. Das stimmt. Aber es ist eben nicht das Ende, sondern es ist für uns ein neuer Tag, ja, der dann anbricht. Und ehrlich, ich bin froh, wenn es mal so weit ist, wenn es keine Versuchungen mehr gibt. Das ist schon mühevoll, gell? Die Welt ist voller Versuchungen. Und wir sind aufgerufen, den Versuchungen zu widerstehen und Sünde zu meiden. Aber es kommt dann dieser Tag, wo nichts mehr an mir zerrt und auch nichts mehr an dir. wo der totale Friede und die absolute Freiheit in Gott unser Leben umfängt. Und wir nur noch Gott ehren, ohne Ablenkung. Ohne Ablenkung. In großer Freiheit. Es wird nicht sein, solange wir hier sind, aber es kommt. Es kommt, ja. Und der Lohn kommt. Es lohnt sich. Es lohnt sich. So, ihr Lieben. Es gab Zeiten, da fürchtete ich mich vor dem Ende. Sehr sogar. Weil es wirklich ein Ende war, Nichtigkeit. Aber jetzt lebe ich und ich fürchte das Ende nicht mehr. Sondern ich weiß, mein Herr kommt. Ja, und es ist ein neuer Tag für mich. Und damit dürfen wir alle leben. Nicht in Nichtigkeit, sondern teuer erkauft. Ein Leben mit Wert, nicht aus uns heraus, aber weil er uns Wert gibt durch das, wer er ist und was er tut. Ist doch gut, oder? Wir müssen nicht auf uns fixiert bleiben, sondern wir dürfen ihn sehen und ihn anschauen und wissen, dass er das vollendet, was er begonnen hat, bei jedem von uns. Ob du schwach bist oder meinst, stark zu sein, spielt keine Rolle. Er kommt ans Ziel mit uns. Und das ist das Ziel. Ja, lasst uns mal aufstehen miteinander. Ja. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du das Alpha und das Omega bist. Der Anfang und das Ende. Und dass du unser aller Leben von Anfang bis Ende wirklich gütig umfängst, mit Güte und Barmherzigkeit auf uns schaust, voller Geduld. Herr, und du warst selbst Mensch, du weißt, wie viel Plage es manchmal auch gibt. Und du gedenkst auch, dass wir Staub sind und was das alles bedeutet. Du weißt um diese Dinge, Herr, nicht theoretisch, sondern aus der Praxis deines Lebens, weil du Mensch geworden warst, Herr. Danke dafür. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in deiner Menschwerdung uns so nahe gekommen bist. Herr, dass du uns aufgenommen hast, dass wir mit dir leben dürfen und du mit uns leben willst. Herr, danke dafür. Herr, dass du tiefer gegangen bist, als jeder Mensch tief ist, um den Letzten noch aufzulesen, dort wo er ist. Herr, in Einsamkeit oder Verzweiflung oder irgendwo am Ende und gebrochen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Perspektive und die Hoffnung unseres Lebens bist, weil du uns kennst und um alle Dinge weißt. Herr Jesus, ich möchte heute Morgen beten für jeden, der hier ist, der sich fürchtet vielleicht auch vor diesen Dingen, dass du uns ein wahres Verständnis gibst dessen, was es bedeutet, dass das Ende vor der Tür steht und nahe ist. Was es wirklich bedeutet, wenn du kommst, wenn sich alle Dinge verändern, dass der Tag unserer Erlösung naht. Herr, und du willst uns die Furcht davor nehmen und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich anschauen dürfen in alledem und wissen, in deiner Güte und Barmherzigkeit, in deiner Liebe zu uns, wird alles gut und ist alles gut. Es ist vollbracht, Herr. Du hast es getan, du hast uns teuer erkauft und dadurch können wir uns freuen auf den Tag, wenn du kommst, Herr, wenn sich alles verändert. Danke dafür. Und Vater, ich bete, dass dieser Gedanke eine Triebfeder in unser aller Leben wird. Dass wir innerlich aufstehen in dem Bewusstsein, dass du vor der Tür stehst. Dass wir unser Leben danach ausrichten, dich zu ehren. Herr, dass wir keine Ausflüchte suchen, sondern Gutes tun dort, wo es vor unsere Füße gelegt ist. Dass wir uns nicht abhalten lassen von Dingen, die nicht die unseren sind, sondern dass wir einfach Hand anlegen dort, wo wir das tun können, wo wir helfen können. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die entsprechende Triebfeder gibst, Herr, und Dinge in uns erzeugst, die wir selber nicht erzeugen können und dass wir dir darin vertrauen dürfen, dass das gute Werk, das du begonnen hast, dass du es auch vollendest mit jedem von uns. Danke dafür. Herr Jesus, wir legen uns erneut in deine Hände. Du bist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wir sagen dir auch heute Morgen, wir wollen uns von dir formen lassen, Herr. Wir wollen uns ansprechen lassen immer wieder, wollen uns dir und deinem Wort nicht entziehen, dich wirken lassen in unserem Leben, auch da, wo es unbequem ist, Herr. Weil wir wissen, das ist gut für uns. Das ist das Beste, was uns widerfahren kann, wenn du an uns arbeitest und wenn du in uns wirkst. Danke dafür. Jesus, wir leben in einer bösen Welt, die dem Ende zugeht. Aber du bist der gute Gott, der rettet bis aufs Äußerste. Und wir wollen etwas von deinem Wesen und von deiner Art ausstrahlen und wiedergeben. Und wir danken dir dafür, dass du uns genau dazu berufen hast, Licht zu sein. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen nicht nur diesem Gebet zu folgen, sondern selbst etwas zum Herrn zu sagen, so wie wir es vorhin schon getan haben, als Emanuel vorhin stand. Wenn du magst, darfst du mir einfach nachsprechen, wenn es deines ist jetzt, ja. Du kannst ihm selbst sagen, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Ich will jemand sein, der dich ehrt. Ich will jemand sein, der dich ehrt. Alles, was ich tue, in Worten oder in Werken, soll mehr und mehr zu deiner Ehre sein. Herr, und dort, wo ich an mir selber zweifle, weiß ich, dass du größer bist. Und ich bete, dein Wille geschehe. Auch durch mein Leben. Dein Reich soll angebrochen sein. Auch durch mein Handeln und Tun. Dich will ich ehren und dir will ich folgen. Ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, für deine Geduld mit mir und dass du begonnen hast und auch vollenden wirst und das alles überbitten und verstehen, weil du es gut meinst, weil du gut bist und weil du es auch mit mir gut machst. Danke dafür, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. So dient einander, damit in allem Gott verherrlicht werde. Jawohl. Okay. Doch stark, wir sind nicht alleine. Ha? Wir können uns gegenseitig stärken. Ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Herr Jesus, segne deine Leute für die kommende Woche. Wir danken dir, dass genügend Kraft da ist, auch für den Schwächsten durch deinen Heiligen Geist, der mit uns ist. Du sagst, du verlässt und versäumst uns nicht und bist mit uns alle Tage bis ans Ende, Herr. Danke dafür, Herr. Das Ende steht vor der Tür. Aber wir gehen vorwärts mit dir in dieser Welt, bis du wiederkommst. Und wir danken dir dafür, dass du uns führst und leitest, Herr, dass du mit jedem Einzelnen bist. Und wir wollen dir diese kommende Woche dienen, Herr. Wir wollen dich ehren und dir danken, dass wir dich kennen dürfen. Welch ein Vorrecht. Danke, Jesus. Du bist unser guter Hirte. Du bist unser Herr und du bist unser König. Und dich wollen wir erheben. Danke dafür. Amen. Amen. Habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben, und eine schöne Zeit jetzt im Bistro in der Gemeinschaft. Gut nach Hause. Auf Wiedersehen.